Sprechen wir über Russland und über Wladimir Putin. Der führt ja zusammen mit seinen Gefolgsleuten im Kreml einen erbitterten Kampf gegen Demokratien und das nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Wesentliche Waffen in diesem Kampf sind Unterwanderung von Gesellschaften, zum Beispiel Cyberangriffe auch, Desinformationskampagnen. Man nutzt vorhandene Schwachstellen, vertieft Gräben in Armenien und Georgien zum Beispiel, in der Ukraine natürlich, in den baltischen Staaten, auch in Zentralasien und auch hier in Deutschland und in der EU. Das ist Thema in Putins Gift, Russlands Angriff auf Europas Freiheit, das neue Buch von den Journalisten Gesine Dornblüt und Thomas Franke. Beide haben von 2012 bis 2017 in Moskau gelebt. Gesine Dornblüt als Korrespondentin für Deutschlandradio und ich freue mich sehr, sie ist jetzt hier bei mir im Radio 3 Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie hier sind. Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft, das ist ein Titel, der ist schon etwas älter. So ist das letzte Buch, das Sie mit Thomas Franke geschrieben haben, auch da steckt schon dieses Thema drin, Gift. Was genau meinen Sie mit Gift? Ganz konkret das Gift, das ja wirklich auch ganz konkret eingesetzt worden ist in der jüngsten Vergangenheit gegen Anna Politkovskaja, zum Beispiel Novichok, dann der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter. Natürlich der Versuch auch 2020 Nawalny zu vergiften. Meinen Sie das?
Das ist mit drin, aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Also natürlich denkt man erst an Novichok und sonstige ungeklärten Gifte, die nicht nur die russischen Regierungen, sondern oder der russische Geheimdienst, sondern auch schon der sowjetische Geheimdienst gegen Kritiker eingesetzt hat, in der Sowjetunion, aber auch im Ausland. Aber uns geht es eigentlich um andere Mechanismen. Das ist ein ganzer Giftschrank quasi. Und es ist ja oft so, dass man Gift einnimmt, ohne das eigentlich zu merken. Und wir wollen eben so ein bisschen transparent machen und sensibilisieren dafür, was das ist. Und eine von diesen Waffen oder Giftsorten, ganz klar, das ist Angst. Mhm. Russland exportiert vor allen Dingen Öl und Waffen, aber vor allen Dingen auch Angst. Und das merken wir ja auch in der deutschen Debatte immer wieder, dass da diese Angst ist, Putin könnte auf den roten Knopf drücken, die Atomkeule ziehen. Und es ist aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Georgien, wo jetzt im Oktober Wahlen sind, da steht es wirklich auf der Kippe. Da sagen viele, jetzt ist es entscheidend, ob wir demokratisch weitermachen oder ob wir komplett wieder unter Moskauer Fittiche und Kuratel kommen. Und da spielt auch die Angst vor Krieg eine ganz große Rolle, die geschürt wird auch von Russland aus und von prorussischen Accounts.
Also Angst ist natürlich ein ganz, ja sarkastisch gesagt, wunderbares Gift, was man streuen kann. Und es verfängt ja auch schon bei sehr, sehr vielen Menschen, auch hierzulande in Deutschland. Dieses Gift, das ist natürlich auch Propaganda, ganz schlicht und ergreifend. Die Verbreitung von Informationen, auch von Fehlinformationen, ganz bewusst natürlich, die Menschen einschüchtern sollen. Was gibt es da für Beispiele zum Beispiel, die Sie in Ihrem Buch nennen?
Also angefangen hat das, oder es hat nicht angefangen, aber ganz, ganz deutlich wurde das in der Zeit, als ich Korrespondentin war, 2014, 2015, also schon nach der Besetzung der Krim und nachdem Russland Krieg in den Donbass getragen hatte, 2014, da fing das an mit diesen Atomdrohungen, die wirklich exzessiv waren. Und es gibt eben diese Propagandasender in Russland, die sind heute unvorstellbar, ja, aggressiv. Damals fing das aber auch schon an. Und da gab es so eine Ausgabe einer wöchentlichen Sendung im Staatsfernsehen, die es damals schon gab. Heute gibt es die immer noch. Und da hieß es, Russland sei die einzige Macht, die die USA in atomaren Staub verwandeln könnten. Und dann sah man eben auf dem Bildschirm das Bild einer Atomwaffenexplosion.
Damit man es auch wirklich nicht falsch verstehen kann.
Genau, also sehr, sehr eindeutig. Und parallel gab es dann T-Shirts mit dem Abdruck einer Topol, einer also russischen Waffe, die atomar bestückt werden kann, die auch immer auf dem Roten Platz präsentiert wird am 9. Mai. Und darunter stand, eine Topol hat keine Angst vor Sanktionen. Denn damals wurden ja die ersten Sanktionen verhängt, auch von der EU gegen Russland. Und ich habe damals mit einem unabhängigen Militärexperten gesprochen. Alexander Golz heißt der, und der hat damals gesagt, also Russland muss es schaffen, den Leuten zu suggerieren, dass es wirklich so verrückt und irrsinnig ist, wirklich auch diese Atomwaffen einzusetzen. Denn das ist ja eine Abschreckungswaffe. Mhm. Also das funktioniert, die Atomwaffen funktionieren über Abschreckung und indem sie Angst machen, indem wirklich die Leute, die sie haben, die das Arsenal haben, sagen, ey, wir setzen die auch ein, obwohl viel dagegen spricht. Denn natürlich käme dann ein Zweitschlag und dann gäbe es Russland auch nicht mehr.
Wie ist das eigentlich bei der Bevölkerung? Sie sagen ja, das war damals zum Beispiel jetzt im russischen Staatsfernsehen. Wie nehmen denn die Russinnen und Russen das auf?
Ja, das war für die ganz wichtig. Es gab ja damals nach 2014 so einen Hype wirklich nach der Annexion der Krim, die in Russland in der ganz, ganz, ganz überwiegenden Mehrheit wirklich als rechtmäßig und als Sieg wahrgenommen wurde. Da stieg dann auch die Zustimmung für Russland und für Putin. Und da war keine Selbstreflexion und nichts über, keine Diskussion, keine öffentliche Diskussion über Unrecht und diese Macht des Stärkeren überhaupt. Also wir tun das einfach, weil wir es können. Das ist sehr, sehr verbreitet. Und andererseits hat natürlich diese ganze Angstgeschichte und Machtdemonstration nach außen hin auch eine Wirkung nach innen. Denn parallel haben wir ja die Repressionen in Russland selbst, die dazu geführt haben, weil sie auch immer stärker wurden, dass es auch kaum noch andere Stimmen gibt in Russland, die eben öffentlich auftreten.
Also diese Angst verfängt und die Angst verfängt natürlich auch hierzulande bei vielen Leuten. In Deutschland hat man natürlich so in der breiten Bevölkerung Angst vor einem Atomschlag, ganz, ganz konkret. Das wurde auch jetzt eben seit dem Beginn des Angriffskriegs wieder ganz deutlich. Und auch ja, deswegen wählen Leute natürlich auch hierzulande Parteien, von denen sie glauben, sie würden eher irgendwie auf ein Ende und auf Verhandlungen hinarbeiten. Diese Rhetorik, die verfängt also ganz offensichtlich.
Die verfängt absolut und es gibt eben Menschen, die sagen, oh, wenn wir uns wohl verhalten, wenn wir Russland nicht in Anführungsstrichen provozieren, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, dann wird uns irgendwie schon nichts passieren. Das ist sehr, sehr verbreitet. Aber die Erfahrung zeigt eben gerade, dass Russland Gesellschaften angreift, die Schwäche zeigen, die nicht entschlossen sind. Und dass genau das, also Unentschiedenheit und Passivität und Unterwürfigkeit einladen, Putin, um zu agieren. Das hat sich zum Beispiel in Georgien gezeigt, 2008. Georgien war da schon jahrelang sehr pro-europäisch, pro-westlich, wollte und will immer noch offiziell zumindest in die NATO und hatte einen schnellen Fahrplan zur NATO-Mitgliedschaft beantragt, gemeinsam mit der Ukraine damals, einen sogenannten Membership Action Plan. Und die NATO hat Georgien wie auch der Ukraine das verweigert. Und es wurde damals argumentiert, wir wollen Russland nicht provozieren. Aber genau danach, und da bin ich fest von überzeugt, dass das ausschlaggebend war, danach hat Russland eben Georgien angegriffen. Georgien hat damals das provoziert, indem es die abtrünnige Region Südossetien selber bombardiert hat. Aber Russland hat das eben als Anlass genommen, um überzureagieren und weite Teile eben des georgischen Kernlands anzugreifen und bis kurz vor die Hauptstadt vorzurücken.
Nun kann man ja relativ, weil wir gerade bei Georgien sind, zuverlässig beobachten, sobald ein Land bei der NATO Schutz sucht oder bestrebt ist, irgendwie Mitglied in der EU zu werden oder sowas, ist das für Putin Feindesland. Ist das auch Angst von ihm?
Absolut. Also das versuchen wir auch zu erklären, so als Grundlage in dem Buch. Da heißt ein Kapitel, da geht es um Putins Angst erstmal als Erklärung, warum der eigentlich so agiert, wie er agiert. Weil jetzt wird sehr viel immer geredet über Geopolitik und über die Wiederherstellung der Sowjetunion, Imperialismus und so weiter. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass der wirkliche Auslöser von Putins Angriff auf die Ukraine 2014, das war der Maidan, das war die friedliche proeuropäische Revolution. Da haben Menschen gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr diesen korrupten Mist mitmachen, wir wollen uns Richtung Europa orientieren. Und da hat dann Russland interveniert mit der Krim, mit dem Donbass, weil Putin es nicht ertragen kann, dass in der Nachbarschaft, besonders in Russlands Nachbarschaft, Gesellschaften auf demokratische Art und Weise zu Wohlstand kommen. Denn das könnte eben ein Beispiel werden, auch für die russische Bevölkerung, die dann eben auch versuchen könnte, aufzubegehren gegen Putin. Und das ist wirklich ja auch ein Fazit des Buches, das eben Thomas Franke und ich rausgearbeitet haben, dass wirklich, wenn Gesellschaften versuchen, sich zu demokratisieren, dass sie dann Krieg ernten. Das war 2014 so in der Ukraine mit einem groß angelegten Krieg. Das war 2008 so, da gab es ja vorher die Rosenrevolution in Georgien. Also 2008 mit einem ja örtlich begrenzten Krieg. Und das ist auch in Armenien so. Mhm. Nicht mit einem direkten Krieg, aber indem Russland Armenien jetzt die Unterstützung, die militärische Unterstützung verweigert gegen den Aggressor Aserbaidschan. Und das, nachdem in Armenien vor wenigen Jahren eine demokratische Regierung an die Macht gekommen ist, die eben auch zunächst mal in Abstimmung mit Russland, die haben wirklich den Kontakt gesucht zum Kreml, aber eben versuchen auch gegen Korruption, die sehr, sehr gravierend war und dann zum Teil immer noch ist in Armenien, dagegen vorzugehen und sich damit eben auch von diesen russischen mafiösen Gruppen zu emanzipieren.
Frau Dornblüt, 2022 im Februar, haben Sie diesen Angriffskrieg kommen sehen als Kennerin der Lage dort?
Ich habe davor gewarnt. Thomas Franke hat sogar 2014, als wir oder noch früher, als wir gemeinsam nach Russland gingen, 2012, da hat er sich das russische Fernsehen angeguckt und hat gesagt, die zeigen die ganze Zeit Panzer. Also das war so, die haben Weltkriegsfilme gezeigt und dann aber auch ständig Berichte über die Armee. Und er sagte ganz intuitiv, die bereiten doch einen Krieg vor. So, natürlich haben auch wir nicht direkt gesehen oder nicht vorhersagen können, was da genau passiert. Und das zog sich ja über Monate hin, dass da ungefähr 100.000 Soldaten entlang der ukrainischen Grenze stationiert waren. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl wir davor genau davor gewarnt haben, war ich trotzdem fassungslos und schockiert dann am nächsten Tag, als das passiert ist, weil einfach der menschliche Verstand das einfach nicht begreifen kann.
Putins Gift, Russlands Angriff auf Europas Freiheit, so heißt das neue Buch, das heute erscheint von Gesine Dornblüt und Thomas Franke. Mit Gesine Dornblüt spreche ich hier auf Radio 3. Frau Dornblüt, die Republik Moldau, die haben, glaube ich, hier viele nicht so sehr vor Augen. Was ist da gerade los? Denn das ist auch ein zentrales Ding in der ganzen Geschichte.
Ja, das ist ganz, ganz spannend und ganz wichtig, da auch hinzugucken. Das ist ja ein kleines Land und im Oktober sind da Wahlen in der Republik Moldau, die auch sehr, sehr stark versucht, an die EU Anschluss zu finden, hat auch einen Mitgliedsantrag gestellt. Da regiert seit einigen Jahren mit Maya Sandu eine sehr reformorientierte, energische Präsidentin. Und im Oktober sind da Wahlen und Russland versucht mit allen Mitteln, mit dem vollen Arsenal wirklich da zu intervenieren und Einfluss zu nehmen. Und Maya Sandu hat mir gesagt, also das Schlimmste, wirklich die schwierigste und schwerste Waffe, die Russland da einsetzt, das ist illegales Geld. Und man muss sich das mal vorstellen, also Moldau hat auch eine riesen Korruptionsgeschichte. Da ist vor einigen Jahren ein Betrugsdeal aufgeflogen. Da ging es um mehr als 1 Milliarde Euro. Und der Verantwortliche dafür, der ist inzwischen verurteilt, aber in absentia, also der hat sich rechtzeitig nach Israel verzogen und ist jetzt in Russland wieder aufgetaucht und hat dort mit russischer Unterstützung ein Parteienbündnis für Moldau gegründet. Und als das gegründet wurde in Moskau, waren eben viele Gäste auch und Mitglieder aus der Republik Moldau da. Und als sie zurückkamen ins Land, wurden sie am Flughafen gefilzt und die hatten alle in Päckchen mehrere tausend Dollar oder Euro in unterschiedlichen Währungen dabei. Und es geht eben darum, Wähler zu kaufen. Russland zahlt auch Sonderrenten für eine bestimmte Klientel in der Republik Moldau. Und da sieht man wirklich, also mit welchen Mitteln Russland da wirklich versucht, ja, mit schmutzigen Methoden zu agieren.
Und das wird dann sehen, was das für die Wahlen im Oktober bedeutet dort in der Republik Moldau. Kommen wir mal nach Deutschland. Auch hier ist die Desinformationskampagne schwer am Laufen und fast auch Fuß.
Absolut. Und wir wissen ja inzwischen auch, dass Deutschland wirklich im Zentrum dieser Kampagne steht. Und es gibt ja jetzt auch gerade wieder Berichterstattung darüber. Also die Trollfabrik, die sogenannte in Petersburg, wo eben wirklich viele Leute sitzen, bezahlt werden dafür, dass sie falsche Accounts betreiben, falsche Kommentare schreiben und so weiter. Das ist ja lange bekannt. Aber dass es wirklich aus dem Kreml gesteuert wurde, das ist jetzt bekannt geworden. Und auch die Themen, die, ja, da gibt's jetzt Belege dafür, dass es wirklich bewusst so angelegt wurde. Also in Deutschland zum Beispiel versucht man seit 2022 immer wieder auf Missstände hinzuweisen oder kritische Themen, Proteste, sowieso Unzufriedenheit aufzugreifen und diese dann künstlich mit der Ukraine zu verbinden. Also unterm Strich gesagt, den Menschen in Deutschland geht es so schlecht. Ich weiß nicht, ob es vielen wirklich so schlecht geht, verglichen mit anderen Ländern, aber das ist ein anderes Thema. Also kurz gesagt, den Menschen gehe es schlecht, weil die Bundesregierung sich nicht um die Bürger, sondern um die Ukraine kümmere. Da ist der Tenor natürlich, Deutschland soll aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Also das ist wieder das, was Russland in die Hände spielt. Und diese Geschichten, die sind oft total emotional, die appellieren an niedere Gefühle, an Ängste wiederum, haben wir schon drüber gesprochen, an Ekel, an Hass. Es gab eine Geschichte auch in Frankreich, da war es ja massiv der Versuch, die Olympischen Spiele vorab zu diskreditieren. Da gab es so eine Kampagne über Bettwanzen angeblich. Da wurde konstruiert, dass ukrainische Geflüchtete die eingeschleppt hätten und dergleichen mehr. Und das sehen wir halt.
Aus, ne?
Das sehen wir ständig sowas.
Wie viel Einfluss wird dann auf die Wahlen hierzulande genommen?
Ja, natürlich sagt Putin offiziell, dass er überhaupt keinen Einfluss nimmt. Das haben wir übrigens auch gerade in Bezug auf die USA, wo Putin jetzt beteuert hat, dass Kamala Harris die Wunschkandidatin Russland sei. Das hat er aber auch schon 2016 in Bezug auf Hillary Clinton gesagt. Mhm. Und in Wirklichkeit wissen wir, dass Russland Trump unterstützt hat damals. Also man merkt eben immer wieder, dass Parteien hier russische Narrative aufgreifen, teils wörtlich übernehmen aus pro-russischen Accounts. Und das Ganze verstärkt sich, weil dann nämlich wiederum die russische Propaganda diese deutschen Politikerstimmen aufgreifen, sie darstellen, als sei das jetzt das wahre Volk, die wahre Meinung, der ganze Bundestag oder so. Das wird dann aufgegriffen, teilweise auch von sehr hohen Persönlichkeiten, von Funktionären, auch von Putin. Das wird dann wiederum zitiert, auch wiederum in deutschen Quellen. Und es verbreitet sich massenhaft und wird immer, immer stärker dadurch. Und dadurch entsteht eben auch so das Gefühl der Machtlosigkeit bei denen, die das anders sehen, aber meinen, sie seien jetzt wirklich eine Minderheit und die anderen seien so furchtbar laut und mehrere.
Das macht natürlich auch die Arbeit für Journalistinnen und Journalisten hierzulande sehr viel schwieriger, andersorts natürlich auch. Frau Dornblüt, gibt es eine Hoffnung, dem Gift etwas entgegenzusetzen? Gibt es ein Gegengift?
Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich immer klar machen, dass Putin, dass der Kreml Gesellschaften nicht wirklich zerstören können, sondern sie greifen eben vorhandene Konflikte auf und verstärken die, so wie ich das eben versucht habe zu erklären. Und wenn man da genau hinguckt, also das Erste ist natürlich, wir müssen unsere eigenen Probleme lösen. Wir müssen diese Kluft, die entstanden ist, zuschütten. Wir müssen für soziale Gerechtigkeit sorgen. Wir müssen die Menschen ernst nehmen. Das alles macht es dann natürlich schwieriger, für die antidemokratische Propaganda da anzusetzen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, also gerade Medienvertreter, aber eigentlich kann das auch jeder selber, sich bewusster sind, erstmal was die Ziele Russlands sind, was die Mittel sind, aber auch dann in den sozialen Netzwerken Falschinformationen und Desinformationen zu erkennen. Und das kann man ganz einfach, indem man eigentlich sich mal zurücklehnt, den gesunden Menschenverstand einschaltet und sich überlegt, kann diese Geschichte eigentlich so stimmen? Dann guckt man mal bei den etablierten Medien, haben da noch andere Leute drüber berichtet oder nicht? Stimmt das so? Dann gibt es diese Doppelgänger-Kampagnen mit den gefälschten Seiten. Da muss man sich eben genau die Dachzeile, also die Adresse angucken. Oft steht da dann statt DE für Deutschland, steht da unterstrich DE oder ähnliches. Also einfach die Augen offen halten und dann aber, wenn man Fakten kennt, auch die benennen und wenn Leute Desinformation verbreiten, dann einfach auch zumindest sagen, ich bin damit nicht einverstanden.
Also bitte Augen auf und hinterfragen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Gesine Dornblüt auf Radio 3, Hörfunkjournalistin, Buchautorin, früher 5 Jahre lang Deutschlandradio-Korrespondentin in Moskau. Zusammen mit Thomas Franke hat sie das Buch geschrieben, Putins Gift, Russlands Angriff auf Europas Freiheit, erscheint heute bei Herder, 224 Seiten, 18 Euro, E-Book 13,99 €.